Das war's dann also, das Jahr 2025. Gleich zum Start, lasst mich und die anderen Zuschauer doch gerne mal in den Kommentaren wissen, was eure drei Highlights und auch eure drei Lowlights in diesem Jahr waren. Ich nehme das Ganze ja auf am 29.12. und ich halte gar nicht so viel von Jahresrückblicken, wenn das Jahr noch gar nicht vorbei ist. Deswegen haben Christian und ich auf dem Weihnachtsmarkt letzte Woche verabredet, dass wir den richtigen Jahresrückblick dann als erste Sendung im neuen Jahr aufnehmen. Und das wird uns dann nächste Woche gelingen. Euch also zunächst mal herzlich willkommen im Jahr 2026. Denn wenn ihr das seht, ist schon 2026. Ich bin ja noch quasi aus der alten Zeit, aus dem Jahr 2025, hier aufnehmend am 29.12. um 17.11 Uhr und wünsche euch für die kommenden mindestens 12 Monate Gesundheit, stabile Einkommensverhältnisse, tolle Erlebnisse, sensationelle Reisen und vor allen Dingen einfach Spaß am Leben, Spaß an dem, was ihr tut und vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle Spaß mit Echtgeld. Ich freue mich auf eure Highlights, eure Lowlights in den Kommentaren und in einer Woche dann auch mehr von Christian und von mir dazu, dann auch mit den vollständigen Daten zu einem Jahr, was es in sich hatte. Für heute habe ich mir auf die Agenda gesetzt, Gold, Magnificent Seven und drei Aktien, die ich mal zu diesen Magnificent Seven dazugepackt habe, damit wir es dann auch komplett in der Übersicht haben.
Herzlich willkommen bei Echtgeld TV, produziert mit Unterstützung unseres Depotpartners Scalable.
Ein kurzer Risikohinweis. Bitte beachtet, dass wir keine Anlageberatung erbringen und auch keinerlei Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren geben. Wir unterhalten uns über Geldanlage und mögliche Investments und ihr macht daraus bitte, was ihr für richtig haltet. Denn jede Entscheidung, die ihr trefft, ist allein euer Risiko und wir übernehmen für die Inhalte und die Unterlagen in der Sendung und auf der Website keinerlei Haftung. Zum Nachlesen gibt's diesen Disclaimer auf www.echtgeld.tv/disclaimer.
Von Gold hatte ich mich ja vor einigen Wochen getrennt und da kamen jetzt in den letzten Tagen auch nochmal, nachdem Gold wieder ein Stück weit angezogen hat und auch ein neues All-Time-High markieren konnte, die Nachfragen, wie ich im Moment verfahren habe. Und da kann ich sagen, im Moment im Grunde noch gar nicht. Ich habe jetzt schon mal meine Jahresauswertung so einen Tick vorgezogen, werde sie dann am morgigen 30. oder 31. nochmal aktualisieren. Die komplette Gewichtung bei mir im liquiden Nettovermögen beträgt bei Gold aktuell 10,7%. Wenn ich dazu noch zwei ETF mit einbeziehe, nämlich zwei Goldback-ETF, dann sind es mit den 3,2%, die da nochmal mit dazukommen, 13,9%. Und damit bin ich relativ nah an meiner Zielgewichtung von 15% dran. Das kann auch nochmal sein, dass ich darüber auch wieder ein bisschen hinausgehe und auch die Goldposition alleine wieder auf 15% ausbaue, aber dann eben bei anderen Kursen. Bei Gold sieht es jetzt kurz vor Jahresabschluss so aus, also nochmal 29.12., dass die Feinunze bei 4.331 US-Dollar notiert. Das ist wieder auch höher als, glaube ich, auch zu dem Niveau, wo ich damals dann den Verkauf durchgeführt habe. Allerdings heute auch mit einem relativ deutlichen Abverkauf versehen, 4,5% geht das Ganze knapp ins Minus. Die technische Kernsituation ist einfach immer noch so, dass der Abstand zur 200-Tage-Linie, was ja damals auch für mich das Kriterium war, diesen Verkauf durchzuführen, immer noch 20% oberhalb des gleitenden Durchschnitts der letzten 200 Börsentage ist und damit bin ich immer noch nicht auf dem Niveau, wo ich sage, da drängt es sich bei mir zum Wiedereinstieg. Ich fühle mich im Moment mit der Goldposition, die ich habe, relativ wohl. Wenn jetzt Gold aus irgendwelchen Gründen auf 5, 6 oder von mir aus auch 8.000 US-Dollar steigt, dann bin ich da zumindest weiterhin gut mit dabei. Klar, nicht mehr so exponiert wie vorher. Aber die beiden Goldbugs ETF, die werden dabei helfen, dann eben auch von einem Goldpreisanstieg überproportional zu partizipieren. Die zwei ETFs sind übrigens einmal der Amundi Nice Arca Goldbugs. hat eine TIA von 0,65%, ist ausschüttend, ist der zweite ETF in der Kategorie, den ich mir mal gekauft habe, nämlich am 21.08.2017. Und der erste ETF in der Kategorie, ebenfalls mit einer TIA von 0,65%, ist der Market Access Nice Arca Goldbug. Also ist zweimal der komplett gleiche Basiswert. Ich dachte dann einfach, okay, wenn ich in zwei verschiedenen ETFs bin, ist es an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch mal mit dem Verkauf leichter. Und das Wichtige bei diesem ETF ist eben, dass in dem Index Unternehmen enthalten sind, die ihre Goldbestände weitestgehend nicht gegenüber Preisschwankungen absichern, also lange auf Termin vorverkaufen, sondern die immer im Grunde genommen relativ eng am Markt sind. So, das heißt, wenn man jetzt also in der Vergangenheit bei Goldkursen im Bereich von 2000 US-Dollar, wie sie ja von April bis, naja, bis von April 23 bis April 24 notiert haben, einigermaßen profitabel produzieren konnte, verändert sich natürlich das Bild, wenn man auf einmal pro Feinunze nicht mehr 2000, sondern möglicherweise 4000 US-Dollar bekommt. Also stellt euch vor, ihr habt Produktions- oder Abbaukosten von 1500 US-Dollar je Feinunze in eurer Mine. So, dann ist bei 2000 US-Dollar euer Profit an einer produzierten Unze eben 500 US-Dollar. Das ist ja schon mal ganz schön, in Abhängigkeit von der Menge der Unzen, die ihr in der Lage seid, am Tag zu produzieren. Wenn dann der Preis aber auf 4.000 oder, wie heute ja auch geschehen, 4.500 US-Dollar steigt, dann sieht das Ganze natürlich nochmal deutlich angenehmer aus. Denn selbst wenn dann im Zuge von irgendwelchen Marktaktivitäten eure Produktionskosten nochmal ein Stück anziehen, also nicht mehr bei 1.500 US-Dollar sind, sondern beispielsweise auf 1.800 gehen, ist durch den starken Anstieg des Preises natürlich der Gewinn deutlich größer. Und an solchen Unternehmen könnt ihr durch ein Investment in einen der beiden Goldbug ETF partizipieren. Natürlich gilt, dass das, was ich eben für steigende Goldkurse gesagt habe und dann eben sich ausweitende Gewinnmargen, zumindest im Kernmodell, das Gleiche auch für abwärtsgerichtete Goldkurse gilt. Das heißt, wenn ein Unternehmen beispielsweise jetzt in der Lage ist, weil es höhere Produktionskosten hat, bei 4.000 US-Dollar profitabel Gold zu fördern, würde dieses Unternehmen durch einen Abfall des Goldpreises auf unter 4.000 US-Dollar eben sehr, sehr schnell in bedrohliches Terrain kommen und vor dem Hintergrund eben die Problematik haben, nicht mehr profitabel arbeiten zu können. Dann kommt es eben darauf an, wie lange geht sowas? Produziert man dann weiter? Stellt man das wieder ein? Wobei ein Aufbauen vom Abbau auch immer mit Anlaufkosten verbunden ist. Also besser ist, die Maschinerie läuft da regelmäßig und kontinuierlich. Aber das sind die Problemstellungen. Und ich bin damals in diese Werte eingestiegen, fühle mich damit, wie ihr euch vorstellen könnt, sehr, sehr wohl. Denn diese ETFs haben sich in den letzten Jahren natürlich dann auch recht angenehm entwickelt. Mit dem deutlichen Anstieg des Goldpreises haben sich in diesem Jahr auch die beiden Goldbugs ETF sehr, sehr erfreulich entwickelt und sich in etwa verzweieinhalbfacht. Das ist ja für ein Jahr eine sehr, sehr angenehme Geschichte. So viel zum Thema Gold. 10,7% effektiv, beziehungsweise über Euwax Gold plus nochmal 3,2% im 2 Goldbugs ETF. Ja, mit der Entwicklung bin ich in dem Jahr natürlich sehr, sehr zufrieden. Auch mit der steuerfrei erfolgten Realisierung dieser bereits angesprochenen Kursgewinne. Und ansonsten ist es ja auch nicht komplett schlecht, das ein oder andere vielleicht auch bei Gold in effektiver Form zu haben. Aber auch da kann es bei mir zumindest nochmal sein, dass ich einen Teil nochmal umtausche, dann aber in der Tat direkt. Denn mit der Gewichtung, wie sie im Moment ist, die möchte ich eigentlich ungerne unterschreiten. Es sei denn, der Preis sinkt, dann kann es natürlich passieren, dass die Gewichtung kurzfristig geringer ausfällt. Zweites Thema heute zum Jahresabschluss, die Magnificent Seven im Dezember 2025. Ein schneller und recht kompakter Überblick, etwas neu gestaltet. Ihr findet in der Tabelle neben dem aktuellen Kurs und dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Börsentage die Marktkapitalisierung und den Enterprise Value. Das ist jetzt noch keine Veränderung. Es gibt dann auch noch das allseits beliebte Debt-to-EBITDA-Ratio, also wie hoch ist eigentlich die Verschuldung im Vergleich zum EBITDA, wo man in der Tabelle im Moment eben ausschließlich angemessen und angenehme Werte findet. Bei Tesla ein Tick höher mit 1,1, aber insgesamt noch in Ordnung. Das Kursumsatzverhältnis, die zwei KGVs, nämlich einmal für die zurückliegenden 12 Monate und dann einmal das KGV fürs nächste Geschäftsjahr. Darüber hinaus die Dividende, wie sie aktuell ist, und das Payout-Ratio daraus. Und dann mal die beiden Zahlen, die maßgeblich sind, um diese Rule of 40 überprüfen zu können. Also den Wert, der sich zusammensetzt aus dem Umsatzwachstum, bei dem ich mal das Umsatzwachstum der letzten 3 Jahre annualisiert habe. Nicht ich selber, das hat Guru Focus für mich übernommen und mir da zusätzlich dann auch noch die Free Cashflow Marge dazu genommen habe. Und so sieht es beispielsweise dann aus, dass Alphabet mit einem Umsatzwachstum von annualisierten 13,9% und einer Free Cashflow Marge von 19,1 auf einen Wert von 33 kommt. Also bei der Rule of 40 im Moment diesen Test wie 6 andere Magnificent Seven auch nicht bestehen würde. Aber mit 33 sicherlich einen guten Wert aufweist, ähnlich wie eine Meta 38,8 oder eine Microsoft 39,4%. Wobei bei Microsoft insbesondere auch die Free Cashflow Marge von 26,6% sehr, sehr beeindruckend ist. Nicht so beeindruckend ist hingegen die Free Cashflow Marge von Amazon. Da ist sicherlich auch einiges an Luft in den nächsten Quartalen und hoffentlich auch Jahren drin. Aktuell beträgt sie 1,5%. Vor dem Hintergrund ist zumindest auch mal dieses KGV von prognostiziert für die nächsten 12 Monate 29,2 als einigermaßen ordentlich zu bezeichnen. Wobei, wenn man dann wiederum den Blick einen Tick nur eine Spalte nach links walten lässt, sieht man, dass das aktuelle Kursgewinnverhältnis bei knapp 40, bei 38,6 liegt. Und wenn ein Unternehmen innerhalb von einem Jahr von 38,6 sein KGV auf 29,2 reduzieren kann, steht da dann immerhin ein relativ ordentliches, nicht knapp zweistellig, sondern in den 20ern liegendes Gewinnwachstum zugrunde, was vor dem Hintergrund dann auch wieder ganz in Ordnung erscheint. Und bei Alphabet bedeutet ein KGV von 36,2 aktuell und 28,1 innerhalb der nächsten 12 Monate, dann eben eine Gewinnsteigerung von 28,8%. Also auch hier das Price-Earnings-to-Growth-Ratio, ja, wo man das KGV mit dem Wachstum in Vergleich setzt, ist hier im Bereich von 1. Bei Amazon gerade auch da nochmal nachgeguckt, liegt es ja dann über 30, also auch da vollkommen okay. Vor dem Hintergrund fühle ich mich mit beiden Investments, die ich in Alphabet und Amazon ja auch in den privaten Accounts getätigt habe, sehr, sehr wohl. Nur eingeschränkt wohl kann ich mich im Moment bei Apple fühlen. Das Unternehmen hat im Moment eine Marktkapitalisierung von über 4 Billionen US-Dollar, notiert auf einem KGV von 36,6%. Berkshire Hathaway hat regelmäßig in den letzten Quartalen immer wieder Stücke abgegeben. Scheint da also, was die weitere Gewinnentwicklung anbelangt, auch skeptisch zu sein. Und 36,6 bezogen auf 33,1 bedeutet eben ein Gewinnwachstum von 10,6%. Was gut ist auf der einen Seite bei der Unternehmensgröße, die eine Apple mittlerweile hat, aber gleichzeitig ist für ein 10%iges Wachstum auch im Vergleich zu einer Alphabet und zu einer Amazon ja Apple eben einfach weiterhin ein Unternehmen, was zu teuer wirkt. Und wenn ich nicht schon einen großen Teil meiner Apple-Position verkauft hätte, dann würde ich jetzt wahrscheinlich noch mal weiter was machen. Aber in dem Bereich möchte ich eben weiterhin auch investiert bleiben. Es sei denn, ich habe es mit einem Unternehmen wie Meta zu tun, von dem ich eben auf der ethischen Ebene so gut wie gar nichts halte. Allerdings natürlich auch beeindruckt davon bin, 29,3 ist KGV, 22 in die Zukunft fortgeschriebenes KGV bedeutet ein Wachstum von 33. Damit ein Price-Earnings-to-Growth-Ratio, wo man einfach sagen muss, Meta ist auf keinen Fall eine überbewertete Aktie. Ich möchte sie halt aus eigenen Gründen, ja, also zu viel Speichelleckerei in Richtung der US-Administration, möchte ich sie nicht im Depot haben. Microsoft mit einem ableitbaren Gewinnwachstum von knappen 13% wirkt mit einem Zukunfts-KGV von 29,7 mir auch mal wieder ein Stück weit zu teuer. Ich warte ja immer noch darauf, dass ich diese Aktie irgendwann doch mal ins Depot kriege, aber definitiv nicht oberhalb von 400 US-Dollar. Und wenn sie dann irgendwie mal unter 400 US-Dollar fällt, dann kann ich ja immer noch nachdenken, würde aber auf der Basis, wo das Unternehmen im Moment steht, eher auch sagen, also ein Drittel von dem Kurs könnte auf Basis der Zahlen durchaus weg, dann würde ich für mich so sagen, da ist es interessant. Das würde also bedeuten 320, 325 US-Dollar. Das wäre so der Bereich, wo ich mich dann einigermaßen wohlfühlen würde. Und dann mit 20er KGV bewertetes Unternehmen mit einem 13-prozentigen Wachstum und einer so herausragenden Marge, muss man auch noch dazu sagen, wie Microsoft zu erwerben. Ein Unternehmen, bei dem die Bäume weiterhin in den Himmel der künstlichen Intelligenz wachsen sollen, ist Nvidia, das wertvollste Unternehmen der Welt mit aktuell 4,6 Billionen US-Dollar, 4.630 Milliarden US-Dollar Marktkapitalisierung. Ist KGV beträgt zwar erstaunliche 47,6, aber bei Nvidia wird immer noch eine Gewinnwachstumsrate von jenseits 90% erwartet, die das KGV in den nächsten 12 Monaten dann auf 24,8 herunterplumpsen lässt. Damit ist die Aktie im Grunde genommen unter KGV und vor allen Dingen auch unter Price-Earnings-to-Growth-Verhältnissen natürlich wirklich günstig bewertet. Die Rule of 40 bei diesem Unternehmen, was in den letzten 3 Jahren pro Jahr den Umsatz um 70% steigern konnte und nebenbei auch noch eine Free Cashflow-Marge von dem höchsten, dem Magnificent Seven von 41% erzielen kann. Hier beträgt die Rule of 40 Zahl 112. Also da wird die 40 mal sehr, sehr locker rausgenommen. Und bei mir ist es eben so, dass ich den ein oder anderen skeptischen Eindruck mittlerweile habe, ob dieses Wachstum von Nvidia wirklich so weitergehen kann, wie es im Moment prognostiziert ist. Ich persönlich glaube da nicht so richtig dran, muss aber auch dazu sagen, dass ich mich da die letzten Quartale jeweils auch schon getäuscht habe und dieses Unternehmen einfach nicht vernünftig treffen kann. Wahrscheinlich sind mir inzwischen auch diese Umsatzdimensionen, in die das Unternehmen angewachsen ist, einfach so groß geworden und so schwer zu erfassen, dass ich da einfach nicht vernünftig hinterherkomme. Aber rein, wenn man sich Kennzahlen anguckt, ist es ein einigermaßen preiswerter Titel. Was nicht gilt für die letzte Aktie der Magnificent Seven, Tesla. Bei einem Kurs von aktuell wieder 475 US-Dollar, was auch gegenüber der 200-Tage-Linie wieder einen sehr, sehr deutlichen Abstand darstellt von etwa 30%, hat das Unternehmen jetzt eine Marktkapitalisierung von 1,56 Billionen US-Dollar. Und dadurch, dass der Enterprise Value niedriger ist als der Wert der Marktkapitalisierung, könnt ihr daraus schon ableiten, dass die ebenfalls wie die meisten anderen Unternehmen eine Cash-Position vor sich herschieben. Nicht der Fall ist das im Moment bei Meta, bei Apple und auch bei Amazon. Die haben eine kleine Net-Debt-Position, aber Debt-to-EBITDA, da könnt ihr dann sehen, dass es in keinem Fall in beunruhigenden Ausmaßen oder Dimensionen sich abspielt. Eine Tesla ist auf Basis der Profitabilität, die sie im Moment hat, natürlich überbewertet, aber wir alle wissen nicht, welche Durchbrüche dieses Unternehmen im Bereich von Robotik erzielen kann. Die Fantasie die im Bereich des autonomen Fahrens immer wieder von Analysten, von Elon Musk selber oder auch von diversen YouTube-Channels und Twitter-Kanälen reingeblasen wird, die erschließt sich mir überhaupt nicht. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Tesla einfach mal so eine Regulierung vollständig ignorieren kann. Obwohl, während ich das sage, fällt mir ein, dass da ja inzwischen jemand im Weißen Haus sitzt, der Regulierung eigentlich nicht so unbedingt auf seinem Buch geschrieben hat. Also vielleicht geht es auch damit dann ganz schnell. Aber der eigentliche Gamechanger für Tesla könnte aus meiner Sicht eben dieses Thema Robotik sein. Wir hatten das in dem Jahr schon diverse Male hier bei Echtgeld TV, welches Marktpotenzial daraus erwachsen kann. Denn dieser Robotikmarkt, insbesondere auch für schon humanoide Roboter zu Hause, der soll eben in den nächsten Jahren deutlich größer werden, als der Markt für Automobile im Moment ist. Und in dem Moment, wo es da gelingt, sich einen ordentlichen Marktanteil zu realisieren, kann natürlich die aktuelle Bewertung ganz schnell etwas sein, was vergleichsweise günstig erscheint. Darauf zielt ja auch das Vergütungspaket von Elon Musk ab, das nur dann, wenn sich die Tesla-Aktie und bestimmte Absatzvolumina entsprechend entwickeln, greift. Also von daher ist der Optimismus von Musk sehr, sehr groß in diesem Bereich. Und auch wenn bestimmte Versprechungen, die er im Bereich autonomes Fahren seit über 10 Jahren macht, immer für die Tonne waren, er hat in bestimmten Produktbereichen trotzdem beeindruckende Dinge geliefert und zustande gebracht. Und was ich bei Tesla niemals machen würde, ist, gegen diese Firma zu wetten, mich dagegen zu positionieren. Das ist es nicht. Und das soll es mit einem kurzen Überblick auf die Magnificent Seven an dieser Stelle gewesen sein. Die Tabelle liegt in den Unterlagen. Und ihr könnt ja in den Kommentaren gerne auch mal reinschreiben, welche Spalte ihr gerne noch mit dabei hättet. Aber wenn ihr eine Spalte zusätzlich haben wollt, müsst ihr auf der anderen Seite eben auch eine herausnehmen. Daran bitte denken und gerne Vorschläge machen. Vielleicht kommt durch den einen oder anderen Daumen ja noch eine schöne Ergänzung oder Veränderung dieser Tabelle rein. Also, wenn ihr was raushaben wollt, markiert es entsprechend. Und wenn ihr was neu reinhaben wollt, dann entsprechend auch. Das wäre dann wie so ein Auswechseln, zum Beispiel des gleitenden Durchschnitts der letzten 200 Tage für einen Wert, der euch wichtiger erscheint. Auf dieser Seite hatte ich ja unten bisher 3 Unternehmen ausgespart. In den Unterlagen findet ihr dann nur eine Seite, nämlich die mit den 10 Unternehmen, also den Magnificent Seven von Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia und Tesla. Dann auch mit 3 weiteren Aktien, nämlich einmal Adobe, dann Duolingo und drittens, last but not least, PayPal. Adobe ist ein Unternehmen, was sich in den letzten etwas mehr als 4 Jahren 2-mal halbiert und in der Zwischenzeit auch 1-mal verdoppelt hat, aber jetzt eben in der 2. Halbierungsphase gerade steht, in der auch jetzt aus meiner Sicht und aus meiner Betrachtung eben zumindest auch konsolidiert. Die gleitende Durchschnittslinie der letzten 200 Börsentage nähert sich immer mehr dem aktuellen Kurs an. Der Abstand wird geringer und die Bewertung ist eben sehr interessant. Im Moment auf Basis der für November vorgelegten Zahlen ist es so, dass Adobe im Moment bei einem ausgewiesenen Ergebnis pro Aktie von $20,95 ein Ist-KGV ausweist von 16,7. Das ist im historischen Vergleich, wie ihr, wenn ihr die Unterlagen herunterladet oder das Video seht, im Vergleich nach links sehen könnt. Dritter Block, dritte Zeile dort. PE-Ratio without NRI, also ohne irgendwelche besonderen Zu- oder Abschreibungen, ist es eben so, dass das einer der günstigsten Werte überhaupt ist, beziehungsweise der günstigste Wert. Der allergünstigste ist der zurückgerechnete Wert auf Basis des letzten Kurses im November und dann eben den entsprechenden Gewinnzahlen, die man damals aber nicht kannte. Da stand der Kurs bei $320. Jetzt steht er aber ungefähr bei $350. Das, wie gesagt, das Kursgewinnverhältnis ist sehr, sehr günstig. Die Marktkapitalisierung liegt bei 149 Milliarden US-Dollar Und im vierten Quartal konnten die Gewinnerwartung mit einem bereinigten Ergebnis von $5,50 je Aktie eben auch mal wieder übertroffen werden. Das Unternehmen war in der Vergangenheit durchaus ambitioniert bewertet. Ne? Ihr seht im Vergleich zu vor 2 Jahren ein 38er KGV auf Basis der November 23 Zahlen und auf Basis November 21 und 20 waren sogar KGVs um die 50 herum. Aber hier kamen jetzt ein paar Sachen zusammen, dass das Gewinnwachstum erstmal so ein bisschen stagniert hat und dass auch eine Unsicherheit über die Zukunftsfähigkeit einer Adobe aufkam und sich eine entsprechende Skepsis in dem Wert breit gemacht hat. Dadurch, dass man nicht einschätzen konnte, inwieweit das Thema KI für Adobe nützlich sein kann, was es natürlich an der einen oder anderen Stelle ist. Denn auch hier können Programmierer eingespart werden. Auch hier gibt es Möglichkeiten, neue Produkte zu schaffen, die dann für neues Geld verkauft werden können. Aber das hatte ich ja bei einer Microsoft auch schon verschiedentlich thematisiert. Natürlich ist es auch so, dass möglicherweise die Anzahl der benötigten Kreativen, die Adobe Suites benutzen und dafür dann Abonnementgebühren bezahlen, / bezahlen müssen, abnehmen kann. Und wenn das passiert, ist das natürlich etwas, was der grundsätzlich möglich erscheinenden Umsatzsteigerung pro Lizenz dann entgegenläuft. Also weniger Kunden, mehr Umsatz pro Kunde ist zwar eine gute Sache, aber dann kommt es eben darauf an, ist das Wachstum stärker bei der Preiserhöhung der Lizenzen oder des Umsatzes pro Kunde oder ist die Abnahme der Kundenanzahl eben höher und hat damit den stärkeren Einfluss. Diese Geschichte ist jetzt noch nicht so ganz entschieden, aber zumindest sieht es auf Basis der Ist-Daten so aus, dass wir hier ein Unternehmen haben, was in den letzten 20, 30 Jahren immer wieder auch neue Dinge erfunden hat und sich als unverzichtbarer Teil in der Medienindustrie etabliert hat. Und wer darauf setzen möchte, dass das weiterhin so bleibt, der kann ja mal darüber nachdenken, sich auch eine Adobe zuzulegen. Und damit diese Aktie auch bei Echtgeld nicht aus dem Aufmerksamkeitsniveau verschwindet, kaufe ich jetzt noch schnell 8 Aktien zu einem Preis von dann aber, nee, das ist der Stop, das wäre falsch, nämlich ein Limit von 300, das müsste jetzt auch sofort klappen oder zumindest einigermaßen zeitnah klappen, kaufe ich hier nochmal 8 Aktien von Adobe auch hier ins Depot mit hinein. So verfolgen wir die Aktie. Auch hierzu noch ein paar Sachen. Prognose für das erste Quartal und das Gesamtjahr 2026 fiel bei den Zahlen vor 2, 3 Wochen moderat besser aus als erwartet. Es wurde zwar eine Wachstumsverlangsamung signalisiert gegenüber dem Geschäftsjahr 2025, aber es ist eben hier so, dass man auf der Analystenseite im Moment schon noch davon ausgeht, dass im kommenden Jahr $23,50 pro Aktie als Gewinn vereinnahmt werden können. Ein Jahr später, im November 27, sollen es dann schon $26,55 sein. Und für das Jahr 28 stehen eben knappe $30 im Raum. Und auf der Basis erscheint mir das Unternehmen bei den auch noch möglichen zusätzlichen Geschichten, die durch KI mit reingetragen werden können, eben attraktiv bewertet zu sein. Und wenn ihr zur Adobe-Aktie auch eine Meinung habt, lasst sie gerne in den Kommentaren da und begründet eure Meinung, die für einen Kauf, gegen einen Kauf, gegebenenfalls dann für einen Verkauf oder eben auch gegen einen Verkauf sprechen. Glaube ich, ist im Moment ein wirklich spannendes Unternehmen und ergänzt eben diese Auflistung der Magnificent Seven. Nicht deswegen, weil sie so wertvoll ist, sondern damit man eben auch im Vergleich mal sieht, wie dieses Unternehmen an den entsprechenden Stellen da bewertet ist. Und da sieht es eben so aus, dass sie im Bereich der Rule of 40 mit einem Wert von 55,7 die meisten Magnificent Seven Aktien hinter sich lässt, Das Ganze geschieht auf Basis einer immer noch sehr, sehr hohen Free Cashflow Marge von 41,5%, mit der man Nvidia schlägt. Wobei, bei Nvidia muss man immer sagen, Nvidia ist ein produzierendes Unternehmen. Adobe hat nur in Anführungsstrichen Software. Aber wenn man das Ganze mit einer Microsoft zum Beispiel dann vergleicht, 41,5% bei Adobe, 26,6% bei Microsoft, bei gleichzeitig auch noch stärkerem Umsatzwachstum und einer deutlich günstigeren Bewertung, glaube ich, eine ganz schöne Geschichte. Die zweite Aktie, die ich für heute ausgesucht habe, ist die Duolingo-Aktie. Denn nach dem Kauf der Aktie beziehungsweise des Aktienderivats, also eines auf Basis dieser Aktie abgeleiteten Produkts, ging es mit diesem Wert erstmal ordentlich nach unten. Zur Erinnerung, besprochen haben diese Aktie Max Rahn und ich zusammen, als er am 17.12. zur Aufnahme hier in der Sendung war. Und damals stand die Aktie bei etwa 280 US-Dollar. Dann gab es aber im Nachgang irgendwann, Anfang November, die entsprechenden Geschäftszahlen. Und die seht ihr hier relativ deutlich. Denn hier gab es einen Schlusskurs am 5.11. bei 260 US-Dollar und einen Eröffnungskurs am 6.11., der bei 194 US-Dollar lag. Also da gab es richtig vor den Kopf, es ist ein richtig großes Gap aufgetaucht, also eine deutliche Lücke zwischen dem letzten Schlusskurs und dem am Tag folgenden Eröffnungskurs, was übrigens eine Angewohnheit dieser Aktie zu sein scheint. Denn wenn wir hier mal ein bisschen länger zurückgehen, dann sehen wir ein solches Gap auch im November 23, da ist es ein Gap nach oben. Wir sehen auch ein weiteres Gap im Februar 2024, wo dann auch Zahlen besser gewesen sein müssen. Dann muss es aber irgendwann auch eine Nachricht gegeben haben, die sehr, sehr negativ war, was dann wiederum zu einem Gap nach unten geführt hat im Mai 2024. Kurze Zeit später gab es dann wieder so ein kleines Aufwärtsgap. Das ist für Duolingo-Verhältnisse sehr, sehr klein und unbedeutend. Aber kommt bei anderen Unternehmen nicht in der Häufigkeit vor. Und ihr findet hier auch noch mal eins im Februar 25, dann zweimal im zweiten Quartal 25. Und von da aus, als die Aktie eben 550 US-Dollar knapp erreicht hatte, ging es in verschiedenen Bewegungen und auch da noch mal einer relativ merkwürdig erscheinenden Kursentwicklung um den 5., 6., 8. herum, in einer Richtung nach unten. Ich war ja eigentlich der Meinung, dass es hier so einen gewissen Boden hätte gefunden haben sollen. Aber die Zahlen, die dann kamen am 5. November, haben mich da eines Besseren belehrt. Denn da war es zwar so, dass Duolingo im dritten Quartal die Erwartungen deutlich übertroffen hat. Also der Umsatz stieg um 41% auf 272 Millionen US-Dollar. Das bereinigte EBITDA wuchs um 68% auf 80 Millionen. Aber die Prognose für das vierte Quartal, die hat den Markt enttäuscht. Es wurde nur ein EBITDA in Aussicht gestellt von 75 bis 78 Millionen US-Dollar. Und damit lag man unter der bisherigen Schätzung von 80 Millionen. Also wegen einer Zielverfehlung im Bereich von 2,5 bis 7,5% wurde dieses Unternehmen dann nochmal relativ deutlich abgestraft und hat nochmal ein Viertel seines Wertes kurzfristig verloren und notiert auch jetzt bei einem Kurs von etwa 180 US-Dollar. Was ich mir dann in der Folge angeschaut habe, ist nicht so sehr dieses Sheet, was ich euch hier einblende, sondern insbesondere die Gewinnschätzungen, die damals am 17.09. vorlagen und die ich mir aufgeschrieben hatte und der Gewinnschätzung, die jetzt am 29.12. in den Systemen von GuruFocus zu finden sind. Hat sich da signifikant was verändert beim Umsatz? Antwort: Nein. Hat sich da etwas signifikant geändert beim Gewinn pro Aktie? Jein. Also da muss man sagen, die Gewinnschätzung für das Jahr 2025 ist deutlich höher. Sie liegt im Moment bei 7 US-Dollar 32. Und dafür, dass wir ja eigentlich hier Gewinnschätzungen haben wollen, die Non-Recurring Items ausschließt, ist es eben so, dass diese Geschichte schon einigermaßen verwundert, denn der Umsatz oder der Gewinn pro Aktie in 26 wird bei 4,37 und in 27 bei 5,50 Dollar erwartet. Diese beiden Werte sind ein Stück niedriger, als sie noch vor 3 Monaten waren. Der 27er Gewinn wird ungefähr 10-12% niedriger geschätzt als noch im September. Und der 26er Gewinn, naja, der wird so im Bereich 8% niedriger erwartet. Aber da scheint mir im Moment auch ordentlich negatives Sentiment mit dabei zu sein. Das Unternehmen, was einiges anders macht als andere Unternehmen, nämlich zum Beispiel sich auch in der Provinz anzusiedeln und dort auch zu bleiben, hat weiterhin einen sehr, sehr sauberen Track Record und sieht von seinen Wachstumszahlen weiterhin total gut aus. Es gibt im Moment nichts, was mich daran zweifeln lässt, dass man das Nutzerwachstum, das Umsatzwachstum und auch das Gewinnwachstum auf einer gewissen Nachhaltigkeit weiterhin nach oben tragen kann. Im Vergleich 24-27, was da erwartet wird, liegt bei diesem Unternehmen im Moment eine Gewinnsteigerungserwartung von 43% pro Jahr vor. Und das ist dann bei einem Unternehmen, was auf Basis eines Aktienkurses von 180 US-Dollar und eines erwarteten Gewinn pro Aktie in 27 von 5,50 Dollar, ein 27er KGV von 33 ausweist, aber dem eben eine Gewinnsteigerung von 43% gegenübersteht. Und vor dem Hintergrund ist bei dem Unternehmen, was im Moment ja immer noch relativ klein ist und was total viele Wachstumsfelder im Aus- und Weiterbildungsbereich immer noch vor sich hat, aus meiner Sicht eigentlich eine Situation, wo ich sage, natürlich kann der Kurs jetzt weiter fallen, aber wir sind ja anders investiert. Denn für die Duolingo-Aktie gibt es ja in Deutschland keine Leih, deswegen wird sie in Deutschland eben auch nicht gehandelt. Und wir sind über ein Derivat in dieser Aktie dabei. Und bei diesem Derivat, da steigen wir jetzt nochmal ein bisschen genauer ein. Denn was ich damals ja gemacht habe, ist ein Duolingo Long, ein Turbo Open End Produkt der UniCredit zu kaufen, was mir die Möglichkeit gibt, relativ aktiengleich investiert zu sein. Und das funktioniert wie folgt. Wenn wir uns jetzt also so ein Knockout-Produkt, in diesem Fall von UniCredit One Markets, anschauen, ist vielleicht nochmal ganz sinnvoll herzuleiten, was es damit eigentlich auf sich hat. Zunächst mal ist es hier ein Produkt, was euch das Recht verbrieft, die Aktie von Duolingo zu einem Kurs in Höhe des Basispreises zu kaufen. Dieser Basispreis liegt im Moment bei 140 US-Dollar und das ist die Möglichkeit für euch, diese Aktie zu kaufen. Das heißt, wenn ich weiß, dass ich 4 Aktien kaufen will, was ich bei einem Kurs von 280 US-Dollar damals für mich so beschlossen hatte, 280 US-Dollar mal 4 sind meine damals üblichen 1.000 Euro als Investment. Im Moment ist es ja eher so 2.000 Euro, aber damals die 1.000 Euro, auch um die erste Position vielleicht mal aufzubauen. So, nun ist es hier bei diesem Produkt so, dass ich ja das Recht habe, zu 140 US-Dollar zu kaufen. Das bedeutet für mich, ich benötige eine geringere Anzahl an Liquidität, weil ich ja nicht 280 US-Dollar aufwenden muss, sondern 280 US-Dollar minus 140 jetzt in diesem Fall. Damit ist mein restlicher Aufwand auf 140 US-Dollar pro Produkt beschränkt. Und das bedeutet, wenn ich davon 4 haben will, also 4 Aktiengegenwerte, dann muss ich eben für 560 Euro in etwa kaufen. Und weil es dann eben auch noch so aussieht, dass dieses Produkt ein Bezugsverhältnis von 0,1 hat, ich also 10 dieser Knockout-Produkte benötige, um eine Aktie kaufen zu können, benötige ich entsprechend nicht 4 Knockout-Produkte, sondern 40 Knockout-Produkte. Diese 40 Knockout-Produkte habe ich dann damals auch gekauft, und zwar zu einem Kurs von 11,99. Und hier passiert jetzt was ganz Interessantes, denn ihr seht hier in der Bezeichnung Duolingo Long 137,9. Also 138, machen wir es ein bisschen einfacher. Und aktuell könnt ihr hier ja auch sehen, dass der Name des Produktes inzwischen ein anderer ist. Hier ist nämlich auf einmal 140,08. Und da kommt etwas ins Spiel, was bei diesem Produkttyp und bei dieser Produktart eben auch klar sein muss. Ihr bekommt ja hier zu jedem Zeitpunkt die Möglichkeit, diese Aktie für einen bestimmten Geldbetrag zu kaufen. Der Emittent muss gleichzeitig aber auch diese Aktie für euch vorhalten und muss euch quasi eine Art von Kredit einräumen in Höhe von seinerzeit 138. Aus den 138, also in der Zwischenzeit, ein Betrag von 141 US-Dollar geworden. Und das liegt daran, dass diesen 138 US-Dollar, präzise 137,90 Dollar, damals auch schon ein Anpassungszinssatz zugrunde lag, mit dem der Emittent jeden Tag diesen Basispreis ein wenig anhebt. Der Anpassungszinssatz pro Jahr beträgt 8,01%. Ich habe in dieser Zeit also eine Anhebung zu erdulden gehabt in diesen knapp 100 Tagen von 2,2% knapp. Und das geht in den nächsten Tagen auch noch so weiter und in den Wochen und in den Monaten, solange nicht der Aktienkurs irgendwann unter den Basispreis und gleichzeitig auch unter die sogenannte Knockout-Barriere fällt. Denn dann würde dieses Produkt wertlos, / nahezu wertlos verfallen und ich würde einen Restwert nur eingebucht bekommen. Das muss bei diesen Produkten als Risikokomponente immer klar sein. Ich habe damals bei Ausführung 11,99 Euro bezahlt und bin seitdem, nennen wir es mal, Bandenaktionär von Duolingo. So, das ist die Situation des Kaufs damals, der sich als nicht so gut herausgestellt hat. Denn nach dem 17. September kam ja dann unter anderem diese Gewinnwarnung und diese Option, die ich gekauft habe, hat um präzise 71% im Moment an Wert eingebüßt. Die Aktie von Duolingo notiert am 29.12. um jetzt 18.17 Uhr, jetzt ist zwar schon 18.32 Uhr, aber ihr wisst, was ich meine, notiert die Aktie bei knapp 180 US-Dollar. Damals hat sie bei 280 US-Dollar notiert. Jetzt notiert sie bei 180 und ich bringe davon wiederum diese jetzt 141 US-Dollar in Abzug, bleibe also bei 39 US-Dollar stehen, die der Bezug einer Duolingo-Aktie kosten würde in diesem Optionsrecht. Wenn ich das Ganze wiederum mit 0,1 multipliziere, dem Bezugsverhältnis, bekomme ich 3,90 Dollar angezeigt. Diese 3,90 Dollar muss ich im Grunde genommen mit den 1,17, die der US-Dollar weiterhin notiert, jetzt vergleichen und komme dann auf einen rechnerischen, auf einen inneren Wert von 3,33 Euro und sehe hier 3,54. Also ein Produkt, was ein Stück teurer ist, als ich hier gerade ausgerechnet habe. Das liegt wiederum daran, dass die Möglichkeit für eine UniCredit, sich an der Stelle zu hedgen, dann schon sehr, sehr eng wird und in irgendeiner Form eine Marge hier eben auch noch erzielt werden muss vom Emittenten. Das muss man bereit sein, dann zu bezahlen. Ansonsten wäre das Produkt an der Stelle nicht ein optimales für einen, wenn man sich weiterhin in dem Bereich engagieren will und weiterhin auch in einer Duolingo investiert sein will. Und deswegen ist jetzt für mich die Überlegung, was mache ich jetzt eigentlich? So, die nächste Überlegung wäre eigentlich zu sagen, ich bin von dem Unternehmen überzeugt, sage also, ich möchte diese Position ausweiten. In der normalen Denkweise würde ich jetzt sagen, na gut, jetzt würde ich eigentlich 2000 Euro in die Hand nehmen und diese Position spürbar ausbauen, wenn ich von dem Unternehmen überzeugt bin. Ich teile dann also 2000 Euro, wichtig, 2000 Euro, bringe die 2000 Euro zunächst mal auf das aktuelle Dollarniveau von 2340 und dividiere dann durch den aktuellen Dollarkurs bei, naja, machen wir die 180, das ist besser von der Darstellung her, und komme auf exakt 13. Wir wissen ja inzwischen, dass 13 die Zahl wäre, die ich bei einem Bezugsverhältnis von 1 benötigen würde. Und bei dem Bezugsverhältnis von 0,1 benötige ich also statt 13 130 von solchen Knockout-Produkten, um diese zweite Position dann im entsprechenden Gegenwert und in der Gegenposition auch eingegangen zu sein. Diese 130 Produkte, die kosten mich jetzt im Moment ungefähr 3,50 Euro. Also wiederum den Betrag, den ich damals bezahlt habe, nämlich etwa 450 Euro. Das heißt, ich werde gleich im Gegenwert von 17 Aktien entsprechende Knockout-Produkte haben. Der Ablauf dahinter sieht wie folgt aus. Ich sage jetzt, kauf mir bitte eine Stückzahl von 130 Stücken, die ich hier reinnehme. Ich lasse das sofort ausführen. Das wird auch zu 3,50 oder irgendwie plus minus 1 glatt gehen. So, der Kurs ist, die Order ist bereits ausgeführt. Wir können hier unten mal nachgucken, wie das jetzt genau geklappt hat. Ich habe also zu diesem 1 Cent jetzt mehr gekauft, ist nicht weiter schlimm. Habe jetzt also 13 Aktiengegenwerte mehr hineingekauft. In meiner simulierten Betrachtung verfüge ich jetzt also über 17 Aktien, die ich zu 2 Kursen eingekauft habe. Einmal zu einem Kurs von ungefähr 280 und einmal zu einem Kurs von ungefähr 180. Und weil durch diese quasi Kreditlinie mein gesamter Finanzaufwand eben sinkt, sieht es jetzt eben so aus, dass ich vergleichsweise wenig Geld investiert habe. Ist ja auch so. Und deswegen muss ich gedanklich immer noch im Hinterkopf haben, eine zusätzliche Liquiditätslinie bereithalten sollte von 170 Stücke, die ich habe, mal 140 US-Dollar, die hier als quasi Kreditlinie eingeräumt werden. 141, streitet man nicht um Kleinigkeiten. Daraus ergeben sich diese 23.800, die ich noch ums Bezugsverhältnis bereinigen muss, sodass sich dann 2.380 ergeben. Und last but not least muss ich diese 2.380 natürlich auch noch um den Dollarkurs bereinigen, sodass ich ungefähr bei 2.000 Euro in letzter Konsequenz ankomme. Dann habe ich eben eine Duolingo-Position, wo ich sagen kann, ich habe 170 Knockouts, die für 17 Aktien bereitstellen und wo ich 17 Aktien zu einem Preis von 141 in der Theorie beziehen kann und wo ich beim Risiko nach unten auf keinen Fall unter 141 fallen kann, weil dann verfällt eben dieses Produkt. Das heißt, ich habe nach oben hin weiterhin volle Chancen, bin nach unten hin bei meinem Risiko aber entsprechend limitiert. Letzte Aktie und im Grunde auch schon der Appetithappen für das Jahr 2026 ist die PayPal-Aktie. Angefangen zu kaufen hatte ich am 20.08. in der Sendung mit Stefan Waldhauser, der ja in diesem Jahr einen relativ beeindruckenden Track Record bei Echtgeld TV aufgebaut hat. Also ich bin sehr froh über die Werte, die er hier vorgestellt hat und vor allen Dingen auch über die Kaufentscheidungen, die ich getroffen habe. PayPal ist im Moment eine Aktie, die auch aufgrund von seinen, aber auch von eigenen Überlegungen ins Depot gekommen ist. Das war für mich sehr angenehm, weil ich mir die Aktie zu dem Zeitpunkt ohnehin schon angeguckt habe, sie günstig fand. Dann noch die Erzählungen auch von Stefan für meine Investment-These unterstützend wahrgenommen habe und am 20. August und am 30. September einmal für 59,10 Euro und einmal für 57,18 Euro insgesamt 75 Stück gekauft habe. Seit dem 20. August hat die Aktie eben auf 50 Euro nochmal nachgegeben und notiert jetzt eben auch auf diesem Niveau, sodass ich mit der Gesamtposition im Moment 13,5% im Minus bin. Was ich mir jetzt angeschaut habe, ist, wie sich in den letzten Wochen auch da die Gewinnschätzungen entwickelt haben. Ich habe diese Zahlen in einzelnen Aufzeichnungen rückwirkend bis zum 4. April diesen Jahres 25 und kann da sagen, dass sich im Vergleich beispielsweise zu April und Dezember, also 29. die Umsatzerwartung für 25 leicht erhöht hat, auf 26, für 26 quasi unverändert ist und bezogen auf 27 minimal, also nicht mal 1%, eher so 0,25% reduziert hat. dass in der gleichen Zeit aber die Gewinnschätzungen leicht angezogen sind von damals 5 US-Dollar 4 fürs Jahr 25 auf jetzt 5 US-Dollar 36. Naja, und wenn ich 5,36 Dollar fürs Geschäftsjahr 25 unterstelle, dann bin ich bei einem US-Dollar-Kurs von knapp 60 eben bei einem KGV von 11. Und damit ist für mich die Kernthese weiterhin intakt. Ich finde keinerlei Nachrichten, die bei mir eine besondere Skepsis auslösen. Ich bin auch nach der KI-Sendung von vor einer Woche hier bei dem Thema positiv für dieses Unternehmen und die Möglichkeiten, gerade durch künstliche Intelligenz auch noch Dinge innerhalb des Unternehmens effizienter zu machen, zu verschlanken, und sehe vor allen Dingen, dass dieses Unternehmen, was eigene Aktien zurückkauft, was angefangen hat, Dividenden an die Aktionäre auszuschütten, auf einem Niveau notiert, was aus meiner Sicht eine deutliche Unterbewertung darstellt. Natürlich kann da einiges passieren. Es kann zum Beispiel mit den nächsten Geschäftszahlen bekannt gegeben werden, dass die Margen nicht ansatzweise mehr so darstellbar sind, dass total viel investiert werden muss, weswegen die Gewinne im Jahr 25, 26 und 27 nichts mehr mit der aktuellen Schätzung von Analysten zu tun haben. Das alles kann passieren. Aber im Moment scheint mir in dieser Aktie sehr, sehr viel Negatives drin zu sein. Vor dem Hintergrund fühle ich mich da ganz wohl, prüfe in der Tat auch, ob ich im privaten Depot, also in einem der anderen Depots, die ich nicht bei Echtgeld TV zeige, nochmal aufstocke. Bei der Position, die hier bei Echtgeld geführt wird, die ist eben jetzt mit 4.000 einigermaßen voll. Da werde ich aller Voraussicht nach nichts mehr machen, es sei denn, die Januarsendung mit Stefan ist nochmal für mich so der Kicker, dass ich sage, da packe ich eben noch eine zusätzliche Position rein. Das werden wir dann aber im Januar sehen. Indem ihr ja schon seid und für den ich euch an dieser Stelle nochmal alles Gute wünsche, natürlich nicht nur für den Januar, sondern für das Gesamtjahr. Ich hoffe, dass das Jahr 2025 euch einigermaßen vermögender gemacht hat und an der einen oder anderen Stelle eben auch ein Stück weit wissender zurückgelassen hat. Ich würde mich freuen, wenn ihr in 26 weiterhin bei Echtgeld mit dabei seid, und schließe dieses Jahr jetzt wie gewohnt ab mit: bleibt gesund, bleibt investiert und bleibt Echtgeld TV treu. Wir sehen uns in 2026. Alles Gute, bis dahin. Tschüss aus Berlin.